Heute setzen wir wieder die Deep Dive Brille auf und nehmen die LA Clippers unter die Lupe. Offense, Defense, Stärken, Schwächen, vielleicht ein zukünftiger Champion? Hört mal rein. Ahoi!
Ei, ei, Basketballfans, Schuhe aus, Füße hoch. Wir gehen wieder auf NBA-Tauchgang. Analyse in der Tiefe mit Arne und Nils.
Wow, right in your living room.
And it goes from an incredibly awkward angle. A highlight reel play. Talk about creativity. Where'd that come from?
Hallo NBA-Fans, ihr hört den NBA-Tauchgang. Willkommen zurück. Es ist ein bisschen her, wieder mal. Diese Saison ist bei uns etwas weniger Programm, aber wir haben ja darüber schon gesprochen und es ist schön, dass ihr wieder dabei seid und dass wir wieder zusammenkommen. Mit mir im Gespräch ist Arne Brandt. Hallo Arne.
Hi Nils, hi Leute.
Und ich bin Nils Horstmeier und ja, Load Management ist diese Saison bisher beim NBA-Tauchgang angesagt und Load Management ist auch das Stichwort, wenn wir zu dem Team kommen, über das wir heute vorrangig sprechen wollen. Das sind nämlich die Los Angeles Clippers. Ihr habt sie sicherlich auch viel gesehen, diese Saison, und es ist schon sehr spannend, was da passiert. Wir haben ja ein Team, das zwei Superstars und einige perfekte Rollenspieler im Kader hat und einen Kern des Teams, der auch schon im letzten Jahr sehr erfolgreich war und für seine Verhältnisse sehr gut in den Playoffs performt hat, auch dass sie überhaupt in die Playoffs gekommen sind. Und von daher natürlich sehr spannend, das Team hier heute zu besprechen. Arne, wie findest du die Clippers eigentlich und wie hast du eigentlich diese ganze Offseason erlebt und wie würdest du sie einordnen? Ist es ein Team, das du dir gerne ansiehst?
Es geht so. Im Moment muss ich sagen, es gibt einige Teams, die ich mir lieber ansehe. Das liegt auch daran, dass sie einfach ein Team sind, das sehr, sehr viel an die Freiwurflinie geht. Und das finde ich dann teilweise nicht ganz so schön anzusehen. Es gefällt mir eigentlich schon, wenn Spieler an die Freiwurflinie kommen, aber bei den Clippers sind es halt mehrere Leute, die da so ihre offensiv teils größte Stärke haben mit Lou Williams, Kawhi Leonard, Paul George. Mhm. Und das ist dann schon immer ein großes Freiwurf-Festival. Aber eigentlich finde ich sie schon eine interessante Truppe, gut anzuschauen auch teilweise. Und ich halte sehr viel von dem Kader und sehr viel von dem Team.
Mhm. Ja, ich finde sie auch ganz spannend, auch jetzt in der Vorbereitung auf diesen Podcast. Ich finde, es hat so zwei Seiten, wenn man sich dieses Team ansieht. Und auf der einen Seite treten sie so auf, als hätten sie schon mal eine Championship gewonnen. Also wie man das von einem aktiven Champion erwarten würde, in dem Sinne, dass sie irgendwie niemandem etwas beweisen müssen und dass sie mit Load Management arbeiten. Hat natürlich auch sehr viel mit Kawhi und seiner Mentalität und seinen Erfahrungen zu tun. Und Paul George Verletzungen natürlich auch jetzt in der Vergangenheit. Kawhi spielt keine Back-to-Backs. Paul George hatte auch in der Zeit, in der er wiedergekommen ist, relativ wenig Minuten gespielt. Und dafür verteilen sie die Minuten ganz gut in ihrem Kader. Sie sind ja auch relativ tief. Und sie probieren noch viele Lineups aus und müssen sich in vielerlei Hinsicht erstmal finden. Und auf der anderen Seite ist es deswegen auch so, dass es viele Bereiche ihres Spiels gibt, die ganz typisch sind für Teams, die sich eben noch finden müssen und auch mit den Kaderveränderungen erstmal klarkommen müssen. Und das, finde ich, ist immer mal wieder in der Defense zu sehen und in Kommunikationsproblemen. Gerade zum Jahreswechsel haben sich ja viele Punkte eingefangen. Und da ist halt auf jeden Fall noch ein bisschen Arbeit angesagt, dass sie dann halt auch wirklich als ein Contender mit einem funktionierenden Team dann auch in die Playoffs gehen. Aber dass sie das schaffen, glaube ich schon.
Ja, ich kann ja erstmal so mit den generellen Zahlen anfangen.
Ja.
Also die Clippers stehen zum Zeitpunkt unserer Aufnahme bei 31 Siegen und 13 Niederlagen, haben letzte Nacht gegen die Dallas Mavericks gewonnen. Auch ziemlich überzeugend. Sind Zweiter im Westen, haben von den letzten 10 Spielen 8 gewonnen. 4 in Folge jetzt gerade, ohne Paul George, alle 4. Das offensive Rating liegt bisher über die Saison gesehen auf dem 5. Platz. Das defensive Rating auf dem 7. Platz. Net Rating 5. Platz der Liga mit 6,4. Und das SRS Rating mit Schedule einbezogen liegt auf dem 4. Platz. Also sie sind ein absolutes Top-Team. Und das eben trotz dieser ganzen Load-Management und Verletzungssorgen, die sie in dieser Saison bisher hatten. Also wirklich viele Spieler haben Spiele verpasst. Also zum Beispiel Green hat ungefähr 10 verpasst, Beverly ungefähr 10, Shamet 17, Paul George 18 und Kawhi hat 10 gerestet. Also richtig viel. Paul George und Kawhi haben bisher erst 18 Partien von 44 zusammen bestritten. Und von den 18 haben sie 14 gewonnen und ein Plus-Minus von 8,9 Punkten. Also man kann hier schon sehen, dass wenn alle an Bord sind, es sich um eine richtig, richtig krasse Truppe handelt. Und selbst mit den ganzen Sachen, die sie jetzt hatten, haben sie ja immer noch einen sehr, sehr guten Rekord, sind auf dem zweiten Platz in der Western Conference. Und das finde ich schon ziemlich beeindruckend, muss ich sagen. Und ich habe jetzt einfach mir den Spielplan bisher auch nochmal ganz genau angeguckt und wann, wie die Niederlagen zustande gekommen sind. Und also erstmal muss man sagen, dass sie nur mit Kawhi, also ohne Paul George, auch bei 12 Siegen und 3 Niederlagen liegen. Und bei nur Paul George und ohne Kawhi sind sie auch bei 6-2. Und in den 3 Spielen, die sie beide nicht gespielt haben, haben sie alle 3 verloren. Und von den 13 Niederlagen, die sie insgesamt haben, sind 8 Niederlagen innerhalb eines Back-to-Backs entstanden. Also entweder das erste Spiel eines Back-to-Backs, das zweite Spiel eines Back-to-Backs oder beide. Das ist auch einmal vorgekommen. Also immer Back-to-Back und dann eben Aussetzen, Load-Management. Da sind die Niederlagen zustande gekommen. Und ansonsten hat dieses Team halt eigentlich fast alles durchstanden, was ihm bisher vor die Nase gesetzt wurde. Also von daher muss man diesen 31-13-Rekord schon als ziemlich beachtlich sehen, den sie gerade haben.
Definitiv. Ja, das Feld ist ja vorne in der Western Conference recht eng zusammen. Also in diesem Bereich ist es schon so, da verlierst du nochmal 2 Spiele und dann bist du plötzlich auf dem 4. Platz. Aber nichtsdestotrotz, das ist ein super Rekord. Und bei all den Verletzungen stimme ich dir da auf jeden Fall zu. Und sie haben da ja auch viel durchgewürfelt, viel probiert. Und ja, also es wirkt schon so, als wenn sie da offensiv vor allem die Fähigkeiten haben, alles zu kompensieren. Und wenn da mal zum Beispiel Paul George fehlt, dann wird in der Offensive so viel von Lou Williams aufgefangen, von Montrezl Harrell. Sie haben eigentlich immer Leute, die scoren können. Das ist schon sehr interessant anzusehen.
Ja, jetzt über die letzten 15 Spiele sind sie beim offensiven Rating 3. und beim defensiven Rating 17. Also die Offense summt auf jeden Fall die gesamte Saison jetzt gerade so durch. Beim defensiven Rating ist es da ein bisschen unkonstanter, aber das kommt halt auch mal vor. Das ist halt bei Teams über so eine lange Saison gesehen jetzt auch nicht so was Ungewöhnliches, dass man dann eben auch mal eine Phase dabei hat, wo es nicht ganz so gut läuft. Das sind ja dann auch teilweise einfach so Spiele dabei gewesen jetzt. Zum Beispiel gegen die Grizzlies haben die Clippers 140 Punkte sich eingefangen und gegen die Pelicans 130. Dann geht das defensive Rating einfach schon mal ein paar Plätze runter. Also da würde ich jetzt nicht so viel drauf geben. Aber über die Offense und Defense im Genauen können wir ja gleich nochmal reden. Wie hast du denn jetzt so die Spiele, die du gescoutet hast, Kawhi Leonard gesehen? Also er hat ja gerade eine ziemlich heiße Phase. Was hast du gesehen? Wie wirkt er auf dich? Wirkt er total fit? Und was hast du da gerade für ein Spiel gesehen?
Ja, ich fand das ganz interessant. Ich glaube, das war eine Aussage von Damian Lillard, der so eine Vermutung angestellt hat, dass Kawhi vielleicht irgendeine Verletzung hat, die er zurückhält, und das mit dem Load Management auch damit zusammenhängt. Dass, also so, wenn man ihn so spielen sieht, kann ich das überhaupt nicht nachempfinden, wie dieser Mensch verletzt sein soll. Also er ist vor allem dann, wenn es drauf ankommt, so Fourth Quarter und so weiter, wenn er dann sich den Ball holt, dann ist er halt einfach ein absoluter Killer, so, ne? Und der weiß genau, auf welche Spots er muss. Er weiß so genau, was für ein Spieler er ist und wie er seine Würfe kreieren muss. Und er hat diesen unglaublich kompakten Körper, der sich einfach in seinen Gegner reinlegt und immer seinen Wurf bekommt. Defensiv natürlich auch genauso herausragend. Also es gibt schon immer wieder Spiele zwischendurch, wo Kawhi vielleicht ein bisschen schwächer spielt, ein bisschen weniger effizient. Und es gibt auch sicherlich Phasen des Spiels, wo er sich zurücknimmt. Aber ich habe bei Kawhi zu jedem Zeitpunkt das Gefühl, dass wenn er den Motor andreht, dann geht's halt los. Und da haben eigentlich Teams nur die Möglichkeit, ihn zu doppeln. Und dann ist es natürlich ein ganz schöner Luxus, wenn du im Zweifelsfall dann eben noch Paul George auf dem Feld hast, weil dann ist es halt wirklich gar nicht so leicht zu doppeln. Und vor allem, wenn sie dann mit Lineups zum Ende kommen, wo dann also ihre stärkste Lineup, ihre Starting Five ist ja nicht unbedingt die stärkste Lineup in diesem Fall, dann noch im Platz steht, dann haben sie so viel offensive Firepower, dass es dir eigentlich gar nicht erlauben kannst, von irgendwen der anderen Leute wegzugehen. Und ja, deswegen bin ich da immer noch nach wie vor sehr, sehr hoch auf Kawhi Leonard. Wie geht es dir?
Also jetzt, ich kann ja mal sagen, was er in den letzten 6 Spielen gemacht hat, von denen 5 gewonnen wurden. Also es waren 36 Punkte gegen die Warriors, 30 Punkte gegen Denver, 43 Punkte in 28 Minuten gegen Cleveland, 32 Punkte in 29 Minuten gegen Orlando, 39 Punkte gegen New Orleans und 36 jetzt gegen Dallas. Das ist das erste Mal in der Geschichte der Clippers, dass ein Spieler 6-mal hintereinander über 30 Punkte gemacht hat. Und ich finde, er sieht unglaublich dominant aus. Also ich habe jetzt beim Scouten die ganze Zeit gedacht, er spielt so wie letztes Jahr für Toronto in den Playoffs, jetzt halt aber gerade in der Regular Season, einfach unstoppable. Und selbst wenn er mal eine schlechte Halbzeit dabei hat, was die Trefferquote angeht, wie jetzt letzte Nacht gegen Dallas, dann kommt er eben trotzdem die ganze Zeit an die Freiwurflinie und er wirkt, wie du schon gesagt hast, so souverän, so super sicher, so absolut klar darin, wo er hin will, was er machen will, wie er seinen Schuss kriegt. Die Gegner wissen es eigentlich auch, aber keiner kann es stoppen. Es ist einfach sowas von abgeklärt und abgezockt. Und ich habe schon jetzt die ganze Zeit dann beim Gucken auch so gedacht, welchen Spieler hätte ich am liebsten jetzt gerade, wenn ich mir einen aussuchen kann, der mein Team durch die Playoffs führt. Und es ist auf jeden Fall Kawhi Leonard. Und auch wie du schon gesagt hast, er wirkt im Moment eben fit, wirkt nicht angeschlagen. Hatte jetzt letzte Nacht auch gegen Dallas so einen ziemlich krassen Jam, wo er über jemanden rübergestopft hat. Ich glaube, war wieder mal Kleber.
Er hat auch ein Ding gehabt, da hat er Doncic so noch ein bisschen den Ellbogen ins Gesicht gegeben.
Ja, die Hand voll einmal durchs Gesicht. Genau, ja. Doncic war es. Genau, über Doncic rüber geslammt. Einmal die.
Er hatte mindestens 2 so eine Dunks. Einen Go-Through, wo er nochmal jemanden so seitlich. Also er läuft halt, der Verteidiger läuft oft mit und er dankt ihn dann trotzdem halt einfach irgendwie.
Ja, es ist sowieso, wenn Kawhi den Ball hat und gegen den Verteidiger zieht und hochgeht zum Layup oder Dunk oder auch teilweise bei seinen Würfen, dann hat man das Gefühl, ihm ist es fast egal, wer da ist, was derjenige macht. Es ist völlig egal. Er nimmt ihn einfach mit hoch, er ist so stark und keiner kann ihn wirklich aufhalten. Fand ich auch interessant, dass manche Teams ihn dann eben auch gar nicht doppeln und ihn einfach machen lassen. Schon interessant. Also, ja, ich meine, die Clippers haben jetzt diese Saison nicht so super getroffen. Ja, aber offensichtlich wollen sie die Schützen dann eben auch nicht so frei stehen lassen. Ja, also auf jeden Fall Kawhi für mich gerade wirklich auf dem absolut krassesten Level, das man sich vorstellen kann. Wirklich sehr, sehr beeindruckend. Und was ich auch ziemlich krass finde, ist, dass er eigentlich die ganze Zeit in der Defense eher so schwächere Spieler verteidigt, dann eben eine sehr, sehr gute Help-Defense spielt, viele Bälle deflected, Steals holt, teilweise Blocks macht, wenn er als Weakside-Defender rüberkommt und dann eben in der Crunch-Time, wenn es wirklich drum geht und das Spiel eng ist, dann schaltet er den besten Spieler des gegnerischen Teams aus. Also er wählt da sehr genau, wann er das macht. Und da kann man sich eben auch, wenn man dann die Spiele guckt, eben sehr gut vorstellen. Also erstmal kommt Paul George dann eben auch noch mit dazu. Und dann gibt es einfach noch einen zusätzlichen Gang, wo dieses Team hingehen kann. Also hier wird definitiv nicht alles gezeigt, was im Tank ist.
Ja, also du merkst es halt auch schon, also dass Kawhi jetzt gerade diesen krassen Streak hat und diese vielen 30-Punkte-Spiele, über mehr als 30-Punkte-Spiele gemacht hat. Das hängt ja natürlich auch zeitlich genau zusammen mit jetzt der erneuten Verletzung von Paul George. Und ja, es sind einfach auch viele, so die Minuten im ersten Quarter, wo dann auch versucht wird, zum Teil über George zu spielen. Da ist dann momentan Kawhi der Dreh- und Angelpunkt, in der Schlussphase eben genauso. Und das kann er mühelos übernehmen. Also er kann diese etwas vergrößerte Last dann einfach schultern und sein offensives Spiel dementsprechend aufziehen. Und dann haben sie da viele verschiedene Varianten, wie sie ins Spiel bringen können. Am Anfang ja viel so mit Horns und mit Picks, viel mit Zubac und Handoffs und so weiter. Und noch so im Spiel und dann zum Ende des Spiels ist es dann auch einfach viel, viel ISO. Und lass Kawhi mal machen und egal, wie du es anstellst, er findet seinen Weg zum Korb. Und ich finde es schon spannend, dass er sein Midrange-Game einfach noch weiterhin so durchzieht. Die NBA geht da ja bei vielen Stars und auch Rollenspielern in eine völlig andere Richtung, dass das Midrange-Game so ein bisschen, wie man sagt, ausstirbt, mit Ausnahmen wie DeMar DeRozan etc. Aber auch bei Kawhi ist immer so ein guter Midrange-Shot nochmal drin und der macht sie einfach recht hochprozentig.
Ja, aber ich würde sogar sagen, Kawhis Midrange-Game ist eine der krassesten Waffen, die es in der NBA im Moment gibt. Denn, also ich bin mal gespannt, wie es dieses Jahr dann in den Playoffs so läuft, weil ja immer das Spiel sich so ein bisschen verändert in den Playoffs. Es ist nicht mehr ganz so leicht, Punkte zu machen. Die Defense wird auf jeden Fall besser, aggressiver. Die Teams können sich besser aufeinander einstellen. Viele Dinge, die in der Regular Season funktionieren, werden einfach in den Playoffs schwieriger oder teilweise sogar weggenommen. Und das, was Kawhi macht, das kann ihm niemand nehmen. Man kann es ihm nicht wegnehmen. Und wenn man da die Schützen außen rum hat, so wie Toronto das letztes Jahr hatte, was bei den Clippers ja auch ganz gut aussieht, dann wird es wirklich schwer. Und Kawhi ist mit einem ganz guten Auge ausgestattet und hat jetzt auch in den letzten Spielen immer so 5 Assists ungefähr gemacht im Schnitt. 4, 5, 6 so. Und er hat es auch letztes Jahr in den Playoffs dann schon teilweise gezeigt, dass er eben auch mal 9 Assists oder 10 Assists aufgelegt hat. 10 glaube ich nicht. Ich glaube 9 war das meiste in den Playoffs. Aber man kann ihm dieses Midrange-Game einfach nicht wegnehmen. Und es ist so eine krasse Sache, dass, also wenn ich an diesen Run von den Raptors denke, letztes Jahr in den Playoffs, dann denke ich immer an diese Phasen, wo nichts mehr geht, wo die Offense nicht richtig läuft. Und dann ist so das Gefühl da, okay, jetzt muss irgendwer übernehmen. Und dann packt Kawhi sein Midrange-Game aus und schleppt die Raptors durch diese Phase durch. Und das ist einfach wirklich krass, weil er läuft da immer heiß. Also man kann es ihm nicht wegnehmen. Es ist auch nicht so wie ein Dreier, wo man dann eben mal ein paar macht und dann eben mal ein paar nicht, was einfach bei jedem Schützen eigentlich passiert. Sein Midrange-Game ist einfach fast automatisch und echt unreal und für die Playoffs meiner Meinung nach eigentlich die beste Waffe, die es gibt. Von daher, also es ist ja sowieso immer so diese Debatte bei dem Midrange-Game. Die Superstars nutzen es ja eigentlich noch, nur die Roleplayer nehmen einfach diese Midrange-Jumper nicht mehr so viel und haben sich da eben auf Dreier eher verlagert. Also für die Stars ist dieses Midrange-Game schon immer noch sehr, sehr wichtig. Und für Kawhi eben absolut super wichtig.
Also ich freue mich schon auch auf die Playoffs und wenn ich es jetzt auch nochmal so höre, auch die Serien damals, letztes Jahr mit den Toronto Raptors, ich würde sie mir am liebsten eigentlich gleich nochmal ansehen.
Ja.
Es war wirklich es war eine sehr gute Unterhaltung, es hat sehr viel Spaß gemacht, sich diesen Run anzugucken.
Ja. Ja, und sonst, was man noch zur Offense der Clippers sagen kann, ist, es ist eben sehr viel Bewegung drin, sehr viele Pässe. Sie sind nicht so ein gutes Assist-Team, aber sie lassen den Ball schon viel laufen. Es ist halt so, sie sind 18. bei den gespielten Assists. Und das liegt eben auch daran, dass dieses ISO-Scoring dann eben immer ein Bestandteil ist, vor allem dann eben, wenn es irgendwie in die Schlussphase geht. Lou Williams macht das und Kawhi macht das eben auch. Paul George, wenn er fit ist, eben auch. Ansonsten könnte man denken, dass die Clippers mehr Dreier werfen, aber sie sind da echt nur so im Liga-Mittelfeld, sowohl Makes als auch Attempts und die Quote auch, alles so sehr durchschnittlich.
Ja, viele Leute, von denen man es erwartet hätte, dass sie ein bisschen knipsen, tun es gar nicht so sehr. Ne? Also ich hätte da mehr noch mit Harkless und auch mit Green gerechnet, die halt dann gerne mal so in der Corner parken. Teilweise haben sie ja eben auch schon Patterson in die Starting Five gesetzt und es lief ja auch gar nicht so schlecht. Bei dem hatte ich auch das Gefühl, da sitzt der Schuss irgendwie noch ein bisschen sicherer. Ansonsten sind die Quoten so, gerade bei den Rollenspielern, das ist jetzt nicht so wie bei den Houston Rockets, dass du halt wirklich da absolute Knipser stehen hast. Der eine oder andere performt in dieser Saison dann wirklich ein bisschen weniger von der Dreierlinie als im Karrieredurchschnitt. Aber ja, insgesamt gebe ich dir recht, das sieht teilweise noch nicht so aus, wie es sein könnte.
Ja, man kann sich schon vorstellen, dass es auch noch etwas besser wird, denn Paul George ist der beste Dreierschütze der Clippers und hat jetzt eben wirklich sehr wenig Spiele gemacht. 18 Spiele verpasst, nur 26 Partien von 44 mitgemacht. Kawhi trifft nur 35%. Patrick Beverley, der jetzt schon Jahre hatte, so immer, die letzten zwei Jahre waren, glaube ich, so um die 40, der trifft auch nur 35%. Landry Shamet hatte letzte Saison bei den Clippers 45% getroffen von der Dreierlinie, trifft jetzt nur 38% und hat auch viele Spiele verpasst und ist auch jetzt hat er gerade auch vier gute Partien hintereinander gemacht, aber eigentlich doch bisher auch recht enttäuschend. Nur 9 Punkte im Schnitt und ja, immer ein gutes Spiel und dann mindestens ein schlechtes, also sehr unkonstant. Genau, Harkless, der scheint seinen Wurf irgendwie nicht mehr wirklich auszubauen oder zu finden. Der trifft kaum Dreier und hat nur 33% Quote. Jermichael Green hätte man auch mehr erwartet, 34%. Also was das Shooting angeht, sind die Clippers doch recht enttäuschend in dieser Saison bisher.
Das stimmt. Also vor allem bei Harkless ist es sehr schade, weil seine Defense eben sehr, sehr stark ist und er sich eigentlich total gut mit dieser Starting Five da auch ergänzt. Mhm. Es ist dann halt, ja, er nimmt ein bisschen das Spacing dann halt, wenn er diese Dreier nicht trifft. Und von Green, ich habe das Gefühl, der kommt jetzt vielleicht auch wieder so ein bisschen. Ich hatte auch das, also einfach vom Eye-Test das Gefühl, dass der irgendwie nochmal so einen halben Schritt zu langsam ist, oftmals, also auch defensiv. Da bin ich jetzt auch gespannt, ob der vielleicht nochmal ein bisschen Fahrt aufnimmt. Hat der eigentlich auch so als Vierer vor allem immer so eine, also eine gute Statur von der Bank und bringt dann nochmal Größe und Shooting mit rein. Aber das Shooting muss dann eben auch entsprechend kommen. Ansonsten finde ich bei der Offense, also es ist schon spannend, dass, also sie fangen offensiv ja mit der Starting Five immer recht ähnlich an. Also Starting Five würde ich jetzt mal sagen, wenn alle und da sind, hat sich ja jetzt eigentlich eingependelt mit Beverley, Paul George, Kawhi Leonard, mit Zubac auf Center und auf der 4 dann Harkless.
Ja, aber ich hatte gerade noch gelesen, dass die Clippers die meisten verschiedenen Starting Fives der Liga gehabt haben diese Saison.
Ja, das ist auch
was natürlich so. Auch daran liegt, dass Paul George, Kawhi, Shamet auch verletzt waren, ja. Und
auch und auch ein bisschen experimentiert wurde, ja, auf jeden Fall.
Genau, viel experimentiert, aber wirklich fast alle Rotationsspieler haben halt schon Spiele verpasst. Das, also liegt auch unter anderem daran. Also ich habe das Gefühl, jetzt gerade ist es doch etwas konstanter geworden und das sind Zubac, Harkless, Kawhi, Shamet und Beverley.
Ja. Ja. Und wenn sie so anfangen, dann ist die Offense halt, dann wird Zubac da echt viel mit reingezogen. Also Zubac ist ja echt so ein richtiger klassischer Oldschool-Big, der also gut Blöcke stellt, dann auch die Sachen zum Korb macht und auch eigentlich diese Hooks auch hat und eigentlich sogar ein Midrange-Game hätte, also nimmt relativ wenig Würfe, aber hat die jetzt ziemlich gut getroffen eigentlich über die Saison. Und ja, der Dreier ist dann halt nicht mehr drin und der ist natürlich auch jetzt nicht unbedingt Speedy Gonzalez auf seinen Füßen, aber macht da halt einen richtig guten Job, vor allem weil er eben ein ganz guter Passer auch ist und da offensiv richtig gut eingesetzt werden kann. Das setzt sich interessanterweise nicht so in Stats um, die jetzt irgendwie im Fantasy-Basketball unglaublich relevant wären, aber er ist super viel in der Offense beteiligt und viel durch die Screens, manchmal das Rimrunning, da ist er. Also er ist kein klassischer Rimrunner, aber macht das schon immer ganz gut, wenn er den Pass im richtigen Moment bekommt. Gerade wenn er dann mit Paul George oder Kawhi den Pick and Roll läuft, dann ist immer oft die Situation, dass sich zwei Spieler eher von ihm wegorientieren. Dann hat er eben den Drive zum Korb und hat aber auch den guten Pass raus, wieder in die Dreierlinie. Und da entwickeln sich schon echt schöne Sachen mit Handoffs und allem drum und dran. Und sie spielen ja gerne mal auch so, dass Paul George so ein Backscreen auch bekommt und dann einfach direkt aus dem Block kommt und den Dreier dann nimmt. Und wenn dann die Bank kommt, sieht es offensiv ja durch das Personal schon wieder völlig anders aus. Das ist schon erwähnt, viel ISO auch über Lou Williams, aber viel Pick and Roll auch mit Montrez.
Ja, sehr viel Pick and Roll, genau.
Und die beiden harmonieren ja auch wirklich also wundervoll zusammen. Also da merkst du halt, dass die schon eben ein bisschen länger zusammenspielen als nur diese Saison. Und da ist einfach die Chemie sehr gut. Und teilweise ist dann auch mal ein ISO über Harrell. Und ja, und dann manchmal meine ich auch gesehen zu haben, dass dann vor allem aktuell, wo Shamet einigermaßen die Dreier trifft, dann eben auch so ein altes Reddick-Play ausgepackt wird.
Und auf jeden Fall, ja.
Über so ein Staggered-Screen und so. Da haben sie schon so ihre Sachen, die sich jetzt langsam finden. Offensive Plays, die sich auf jeden Fall bezahlt machen.
Ja, das ist auf jeden Fall viel, genau, diese Reddick-Sachen mit Bewegungen über die Staggers rüberlaufen und dann den Schuss kriegen. Und also jetzt gerade in den letzten Spielen profitiert Shamet halt sehr von Kawhi, der ihn da oft gefunden hat. Und man sieht es eben auch, Shamet hält auch alles drauf jetzt. Der spielt mit sehr viel Selbstvertrauen. Letzte Nacht gegen Dallas 18 Punkte. Also ich glaube auch, dass Shamet noch sehr viel besser spielen wird. Und man merkt auch schon, wie er eingesetzt wird, dass er eine gute Rolle im Team hat und dass er ein wichtiger Spieler sein wird. Also bei Zubac kann man sich halt schon vorstellen, der spielt ja auch sehr wenig Minuten. In den letzten 9 Spielen hat er nur 2-mal mehr als 20 Minuten gekriegt. Und bei ihm kann man sich eben auch schon gut vorstellen, dass in den Playoffs die Rolle kleiner wird.
Auf jeden Fall. Also vor allem, weil das mit der Rim Protection problematisch
ist. Ja, selbst Montrezl Harrell hat mit 2,1 Meter mehr Blocks diese Saison gemacht als Zubac in ähnlich vielen Spielen.
Ja, und dabei ist Harrells Spezialität dann ja eigentlich, das Offensivfoul auch aufzunehmen.
Ja.
Also er ist dann schon, also wenn es um Rim Protection geht, ist er da schon wirklich eine Ecke besser, obwohl sich Zubac da schon gut entwickelt hat. Also keine Frage, das geht schon in die richtige Richtung. Aber es ist also vor allem auch auffällig bei Pick-and-Roll-Situationen. Zubac muss schon wirklich sehr weit wegbleiben. Und es wird irgendwie in den meisten Fällen nicht so extrem viel ausgelotet, aber die Utah Jazz haben das jetzt Anfang Januar haben die ja gespielt, so 3-4 Plays hintereinander ausgereizt. Da sind dann Gobert hat den Pick gestellt und dann ist wer hat denn die Dreier mal genommen? Joe Ingles natürlich, ja. Ingles und Gobert Pick and Roll und Ingles ist einfach immer an den Block gelaufen und hat direkt draufgehalten und Zubac war 3 Meter entfernt und ich glaube irgendwann später hat er nochmal einen Foul gemacht beim Dreier und sie versuchen teilweise eben von anderen Seiten auch zu helfen, aber das geht natürlich auch nur in bestimmten Situationen und wenn das Spacing nicht so weit ist. Und ja, das ist so der Klassiker, ne? Der etwas zu lahme Center, der dann eigentlich die Minuten nicht mehr bekommen kann.
Das ja, und das ist wirklich was in der Regular Season immer noch einigermaßen gut geht, weil die Teams es einfach nicht so doll in den Fokus nehmen. Aber wenn man ein Team mehrmals hintereinander spielt, dann wird das wirklich richtig gesucht und in den Playoffs wird sowas einfach attackiert. Also Zubac ist der typische Spieler, der in den Playoffs sehr schlecht aussieht. Es kommt natürlich immer drauf an, gegen manche Teams braucht man so einen wie Zubac auch, aber man kann sich schon vorstellen, dass das... Um wen machst du dir denn, wenn es in die Playoffs reingeht, mehr Sorgen, dass vielleicht die Leistung nicht so aufrechterhalten werden kann? Montrezl Harrell oder Lou Williams? Sind ja beide jetzt nicht so die super erfahrenen Playoff-Spieler, ne?
Ja, Lou hat jetzt schon einige Jahre auf dem Buckel. Ja, also ich mache mir jetzt so große Sorgen eigentlich um keinen von den beiden. Vielleicht bei Lou Williams ein bisschen mehr, weil er einfach wirklich ein Spiel hat, das von sehr abgefahrenen Skills abhängt, sag ich mal. Und diese Runner aus dem Lauf und so weiter, es ist halt schon nochmal eine andere Anspannung und da braucht es schon eine sehr dicke Haut, um das dann auch einfach so extrem durchzuziehen. Da muss halt ein entsprechender Typ für sein. Montrezl, der hat einfach wirklich sagen, ein Spiel, das sich aus einer Grundaggressivität raus entwickelt und der hat seine Moves und da würde ich jetzt nicht erwarten, dass ihn das in irgendeiner Weise zurückwerfen könnte. Ich glaube, dass der in den Playoffs da dann doch schon ziemlich aufblühen kann und wird. Aber ich hätte jetzt bei beiden eigentlich erstmal keine Angst. Wie geht's dir?
Ja, ich habe gerade mal so ein bisschen durchgescrollt bei Lou Williams durch die Playoff-Geschichte. Also die letzten Playoffs waren echt stark gegen die Golden State Warriors. Da hat er richtig paar richtig krasse Spiele rausgehauen. Aber in seiner Karriere hat er in den Playoffs nicht so viele Spiele mit vielen Punkten gemacht.
Okay.
Ja, muss man mal sehen. Ich glaube schon, dass er ja auch gerade so den besten Basketball seiner Karriere spielt. Kann man sich schon vorstellen, dass er in der Rolle dann in den Playoffs auch ganz gut zum Zug kommt und dann wichtig ist und dann vielleicht auch in der Defense nicht so doll bestraft wird.
Er sieht gar nicht schlecht aus defensiv dieses Jahr. Ja. Also, das hat man schon anders gesehen bei ihm.
Ja, genau. Es ist natürlich auch immer so ein bisschen so der Teamverbund. Ich finde, es ist halt oft so, also jeder Spieler kann einigermaßen okay in der Defense aussehen, wenn drumherum alles andere stimmt. Wenn man natürlich mit vier anderen schlechten Verteidigern auf dem Feld steht, dann sieht man natürlich als schlechter Verteidiger richtig schlecht aus. Aber ja, muss man mal sehen. Es ist auf jeden Fall so, dass jetzt anders als die Raptors letztes Jahr, die Clippers dann eben mit Lou Williams auf dem Feld schon eine Schwachstelle hätten, die man attackieren kann. Und dann, wenn man sich eben so anguckt, Zubac auch noch als eventuelle Schwachstelle, Montrezl Harrell eigentlich auch eventuell als Schwachstelle. Also sie haben nicht so einen richtigen Big Stopper und sie haben dann eben auch noch teilweise auf den Guard-Positionen Leute, die vielleicht attackiert werden können, vor allem Lou Williams. Shamet muss man mal gucken. Ich finde Shamet ja eigentlich gar nicht schlecht, aber der ist eben auch nicht so der Allerstärkste und nicht so unbedingt jemand, der voll dagegen hält, wenn jemand ihn attackiert.
Das stimmt. Also physisch, also rein schon physisch ist er kein Verteidiger. Also wenn du da gegen McGruder siehst, der ja einfach nicht so ein starker Offensivspieler ist, aber das ist defensiv dann schon eine andere Hausnummer. Ne? Also Shamet wird dann manchmal wirklich überpowered einfach von kraftvollen Guards.
Ja, der trotzdem hat Shamet auch ganz schön schwere Aufgaben jetzt bekommen in den Spielen. Ne? Zum Beispiel hauptsächlich gegen Luka Doncic verteidigt. Also das haben die sich so ein bisschen aufgeteilt. Patrick Beverley, Shamet, McGruder, die haben das alle mal so ein bisschen gemacht, aber Shamet war da schon viel dran und hat es auch ganz okay gemacht.
Ja, das hatten sie in dem ersten Spiel gegen Dallas auch schon gemacht, da hat es alles auch noch ein bisschen besser geklappt. Insgesamt hatten sie ihn da ja ziemlich, also das war auf jeden Fall eines der schlechtesten Spiele der Saison von Doncic, diese vorherige Partie gegen Dallas, gegen die Clippers. Und da fand ich das recht beeindruckend. Da haben sie immer mal diese Double-Teams eingestreut und auch immer die wechselnden Verteidiger. Und ist natürlich auch für einen Offensivspieler, der so viel am Ball ist, dann auch eine zusätzliche Schwierigkeit, ne? Dass du dich auf andere Verteidiger einstellen musst. Wen kannst du jetzt wie schlagen? Wie wird reagiert? Und wenn die sich vorher noch die Tapes angesehen haben, was die Moves angeht, dann können sie ihn zwar nicht stoppen, aber sie können ihn vielleicht ein bisschen zurückhalten und ein bisschen aufhalten, eine Zeit lang. Aber Doncic ist natürlich echt so versiert offensiv, dass er das meistens dann doch irgendwie geregelt bekommt. Also es muss dann oft dann doch schon ein Doppelteam sein.
Ja, ich bin mal gespannt, ob Lou in den Playoffs dann wirklich so eine große Rolle spielen wird. Denn wenn man sich das mal so vorstellt, mit Paul George und Kawhi hat man eben dann in den entscheidenden Phasen sehr viel Scoring auf dem Feld. Und man kann eben mit Patrick Beverley und Shamet dann vielleicht auch einfach noch defensiv etwas besser aussehen. Man sieht es ja jetzt auch teilweise schon in den Spielen, wie die gefinisht werden mit den Closing Lineups, dass da Lou Williams teilweise drin ist, teilweise nicht. Also jetzt Closing Lineups aus den letzten Spielen waren zum Beispiel, also sehr viel Green und Harrell auf den großen Positionen, fand ich sehr interessant.
Zuletzt jetzt, ja.
Ja, genau, in den letzten 3-4 Spielen eigentlich immer Green und Harrell, ja. Dann Kawhi dazu und dann eben eine Kombination aus Shamet, Lou Williams und Patrick Beverley. Und finde ich so, ja, ganz interessant. Da kann man eben schon sehen, teilweise war es eben so zum Beispiel gegen Denver, da waren sie hinten, brauchten unbedingt Punkte, da ist dann Lou Williams reingekommen. In Spielen, in denen sie eher vorne lagen und das so zu Ende gespielt haben, war dann eher Shamet drin. Also Shamet ist auf jeden Fall die Wahl, wenn sie vorne sind und das Ding verwalten. Und
ja, Lou Williams ist halt vor allem ein sehr, sehr guter Schütze aus dem Dribbling und Shamet wird halt jetzt immer mehr, also er wird ja auch richtig aufgebaut als Shooter, das ist ja wirklich ganz gut zu sehen und da finde ich auch, dass da kannst du dem Coaching von Doc Rivers und dem Staff ganz gut zusehen, dass sie das auch wirklich vorhaben und er ist halt ein wirklicher Catch-and-Shoot-Dreierschütze, ne? Und das sind halt vor allem seine Würfe. Und das bietet sich natürlich umso mehr an, wenn du mit Kawhi und Paul George spielst. Da brauchst du halt keinen zusätzlichen Scorer aus dem Playmaking raus, der den Ball führt.
Ja.
Dann macht das dann natürlich schon Sinn. Und wenn es dann defensiv noch was da rumkommt, dann umso besser.
Jetzt, wie ist denn das Gefühl bei dir? Die Clippers sind ja jetzt bisher in der Regular Season Siebter beim defensiven Rating. Und jetzt haben sie gerade eine schwächere Phase, wo sie auch mal ziemlich viel eingeschenkt bekommen. Allerdings auch dann eben teilweise die Spiele trotzdem gewinnen, weil sie selber sehr viel scoren. Aber wenn es jetzt in die Playoffs geht und du dieses Team jetzt so siehst, was ist denn dein Gefühl? Wird in den Playoffs die Defense von diesem Team so richtig überragend sein? Haben die das Zeug, so wie die Raptors letztes Jahr, wirklich dann so Lockdown-Defense zu spielen und die Teams da vor unlösbare Aufgaben zu stellen? Oder hast du das Gefühl, das wird eher so eine gute, aber nicht immer ganz zuverlässige Defense sein?
Also ich glaube, so stark wie bei den Raptors sehe ich das nicht. Ich finde, also sie haben schon so ein paar Namen, die als sehr starke individuelle Verteidiger natürlich gelten. Aber so als komplettes Team haben sie schon immer noch so ein paar Spieler, die da Schwachstellen haben. Und das können sie mit einer guten Team-Defense, die sie jetzt ja auch versuchen, immer weiter zu etablieren, dann mit Sicherheit noch alles ein bisschen schärfen und können da stärker werden. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass es so richtig Lockdown wird. Wir haben ja schon über das Rim Protection Problem, möchte ich nicht sagen, aber die Situation gesprochen mit Harrell und Zubac, die jetzt eigentlich beide nicht die klassischen Lockdown-Defender sind. Da gibt es auf jeden Fall, gäbe es sogar noch eine Option, darüber nachzudenken, wenn in der Trade-Deadline was passieren sollte, dann noch mal nachzubessern. Was natürlich ein Luxus ist, dass sie halt viele Leute haben, die so den Viererbereich spielen können. Das ist ja oft bei Teams ein Problem. Es war ja jetzt auch, wir hatten ja auch schon mal über die Portland Trailblazers ein bisschen mehr gesprochen. Das war ja da auch vor allem ein Spot, der bei solchen Teams zum Beispiel oft mal fehlt. Da sind sie halt ganz gut ausgestattet. Und On-Ball klappt es auch ganz gut in vielen Situationen. Aber ja, also gerade wenn man sich dann so Spiele ansieht, in denen es defensiv nicht so gut läuft, dann sind so ein paar Sachen, die so sehr ins Auge fallen. Also sie müssen das mit der Fast-Break-Defense in meinen Augen noch ein bisschen hinbekommen. Also vor allem, was mir so aufgefallen ist, sind so Dreier aus dem Fast-Break. Also vor allem in den Spielen gegen New York und gegen Memphis.
Ja, gegen Memphis haben die so viele.
Teilweise war es einfach, ja. Teilweise einfach aus dem Dribbling.
Die ganze Zeit, ja.
Ja, teilweise aus dem Dribbling einfach. Und der Typ pullt dann einfach und nimmt den Wurf und geht hoch. Manchmal waren es 1-2 Pässe.
Ja, aber ich hatte jetzt schon das Gefühl, dass in den Spielen danach das auf jeden Fall versucht wurde, so ein bisschen rauszunehmen.
Also, ja. Ja, da sind sie auf jeden Fall dran. Also ich habe hier jetzt einmal die Stats aufgerufen. Bei Fast Breakpoints der Gegner sind sie momentan auf dem 25. Platz, also 14,7. Also wenn man da jetzt so statistisch was rausziehen möchte, könnte man das damit ein bisschen noch untermalen.
Ja, sie machen halt auch sehr viele Turnover, ne? Die Clippers.
Ja.
Also sie begehen selber relativ viele Turnovers, sind da selber nur auf dem 19. Platz der Liga. Mhm. Und das begünstigt das natürlich.
Ja, aber ich bin trotzdem, also man sieht ja schon, dass sie da auch einiges anstellen und rumprobieren. Und ich finde das auch diesen Ansatz mit der Zonenverteidigung sehr spannend. Also sie spielen ja so eine mannorientierte Zonenverteidigung, wenn man so will. Also keine klassische Zone, wie man sie jetzt vielleicht auch bei den Miami Heat oder so öfter mal sieht, sondern eine Zonenverteidigung, die also in vielen Bereichen des Spiels halt eigentlich aussieht wie eine Mannverteidigung, die dann einfach ein paar mehr Switches mit drin hat und die ihnen nochmal ein paar zusätzliche Optionen bietet, in der Verteidigung die Matchups so zu haben, wie sie eigentlich wollen. Und ja, es sind so ein paar Kniffe dabei, auch gerade Situationen, wie von dir eingangs beschrieben, wenn es dann halt in die entscheidende Phase geht, dass dann Kawhi eben übernimmt, dass dann vielleicht jemand wie Paul George übernehmen kann. Also es muss so ein bisschen noch durch die Kommunikation und durch viel Zusammenarbeit so diese Team-Defense geschafft werden. Aber ich hätte so ein bisschen das Vertrauen, dass auch eben Leute wie Beverly da teilweise defensiv dann auch so ein bisschen die Moderation übernehmen können oder dann auch so einen Ton setzen. Also es wirkt auf jeden Fall so, als wenn da eine grundsätzliche Mentalität da ist, dass die eben auch auf der Seite des Spielfelds eben entsprechend agieren wollen. Aber ich fand die Defensive der Toronto Raptors in den letzten Playoffs schon wirklich sehr herausragend und vom Personal her, gerade auf der Bank, sehe ich da noch so einige Leute, mit denen das nicht in dem Maße geht.
Ja, klar, die Raptors Defense war historisch gut. Also ja. Was vielleicht noch ein ganz positiver Faktor für die Defense der Clippers ist, ist, dass sie ein sehr, sehr gutes Rebounding-Team sind. Sie sind offensiv ein sehr gutes Rebounding-Team und defensiv auch. Das hilft immer und da sind halt auch vor allem so Kawhi und Patrick Beverley auf den Wing und kleineren Positionen sehr gute Rebounder. Das hilft auf jeden Fall dann schon. Ja, wir können ja jetzt einfach mal so noch zum nächsten Punkt gehen. Wenn du jetzt da die Entscheidung treffen könntest, würdest du jetzt noch Notwendigkeit sehen, zur Trade-Deadline den Kader zu verändern? Oder hast du eher das Gefühl, man kann das so lassen und dann trotzdem die Meisterschaft holen?
Ich glaube, dass der Kader reicht, um die Meisterschaft zu holen. Und ich würde einen Trade nur machen, wenn er das Team halt wirklich substanziell verbessert. Also es gab ja auch einiges an Gerüchten, an welchen Spielern sie interessiert sein könnten. Eine Zeit lang war Aaron Baines da genannt, dass sie vielleicht einen Zubac abgeben und Baines holen, das habe ich zumindest gehört. Fand ich ganz interessant. Bringt halt auch mal ein bisschen Shooting mit und ist eigentlich auch ein guter Verteidiger. Also das würde so ein bisschen in diese Kerbe reingehen mit Zubac, die wir schon angesprochen hatten, dass er in den Playoffs nicht spielbar ist. Baines ist dann schon noch eher spielbar. Sicherlich auch niemand, der über 30 Minuten oder so geht, aber 20 würden ja auch schon reichen. Und was jetzt noch so ja immer diskutiert wurde, war Darren Collison und den könnte ich mir tatsächlich im Kader auch ganz gut vorstellen, weil er einfach ein guter Schütze ist und weil er auch ein ganz guter Verteidiger ist.
Ja, sehr guter Verteidiger.
Ja, und weil er eben den Ball noch zusätzlich bringen kann, aber nicht muss. Also die Clippers haben ja gar nicht mal so viele typische Playmaker. Sie brauchen es auch nicht so richtig. Aber ich denke mir manchmal so, in manchen Situationen wäre Collison auf dem Platz dann gar nicht so schlecht. Also sagen wir mal, Shamet ist dann doch in den Playoffs ein Totalausfall, wenn du dann noch jemanden wie Collison bringen kannst. Robinson sehe ich sowieso draußen, ehrlich gesagt, wenn es in Richtung Playoff-Lineup geht. Dann wäre so ein Pickup jetzt noch fürs Veteran Minimum wie Collison, der eigentlich 10 Millionen pro Jahr noch vielleicht bekommen hätte, wenn er sein Karriereende nicht eingeleitet hätte. Das wäre schon spannend. Also Collison wäre auf jeden Fall jemand, der sie verstärken würde. Dann hatte ich zuletzt noch gehört, Iguodala wäre irgendwie im Gespräch. Da muss ich sagen, also wenn es bei dem keinen Buyout gibt und der immer noch auf seine, ich glaube, 17 Millionen oder so kommt, dann sehe ich da also keine Notwendigkeit. Also jetzt nur wegen, also klar, defensiv ist er zuletzt immer noch wirklich gut gewesen und einfach ein sehr schlauer Spieler, aber auch nicht jemand, der jetzt noch das Shooting bringt. Da würde ich jetzt als GM eher Abstand von nehmen. Und ja, von daher würde ich versuchen, den Lakers noch Collison wegzuschnappen und dann ist es für mich einfach auch ein passendes Team.
Was hältst du denn von Marcus Morris? Der war ja auch viel im Gespräch jetzt für die Clippers.
So das stimmt.
Als Upgrade. Der würde natürlich so dieses Shooting Big bedienen, was auf jeden Fall ja sehr gut klappt. Also zum Beispiel jetzt mit Jermichael Green sind die Lineups sehr erfolgreich, auch mit Harrell zusammen. Ja. Nur Jermichael Green ist halt, also die Lineups sind sehr erfolgreich, obwohl Jermichael Green wirklich eine sehr mittelmäßige Saison spielt. Also wenn man sich da vorstellt, dass man Morris reinsetzen würde in diese Lineups, dann könnte das schon sehr gut aussehen. Denn Morris trifft sehr gut den Dreier und ist da schon auf jeden Fall
das stimmt, das wäre dann so vom Salary ja wahrscheinlich ein Deal, bei dem Harkless gehen muss, einfach um
man müsste Harkless und Patterson zum Beispiel abgeben. Dann würde es funktionieren. Und man müsste natürlich auf jeden Fall noch mehr drauflegen. Ne? Also irgendwie ein Pick müsste auch noch mit drauf. ist halt die Frage, ob es ein First sein muss. Da müsste man dann nochmal gucken, was die Clippers überhaupt da noch traden können.
Ja, also hat natürlich so ein bisschen, also lockt natürlich durch Morris Shooting. Also in dieses Jahr, ich hatte jetzt, ich habe vor einer Woche oder so hatte ich mal geguckt, da war seine 3-Punkte-Quote bei irgendwie 45% oder so, also wirklich historisch für ihn. Eine unglaubliche Saison, auch generell vom Scoring her. Definitiv jemand, wenn du den in die Ecke stellst, dann trifft er ihn hochprozentiger als
Harkless. 45,7 trifft er.
Alter Schwede. Ja, wirklich extremst. Defensiv ist es natürlich dann im Vergleich zu Harkless nochmal ein Downgrade. Also er ist jetzt nicht unbedingt als sehr guter Verteidiger bekannt. Er ist sicherlich jemand, der einen ganz guten Job machen kann. Also wäre eine Überlegung wert. Aber ich muss sagen, also mir hat Harkless teilweise defensiv so gut gefallen diese Saison. In der Hoffnung, dass er vielleicht so vom Dreier her noch ein bisschen kommt. Obwohl, jetzt ist ja die Saison bald halb durch. Aber ich glaube, ich würde es nicht machen. Ich glaube, ich würde den Pick auch nicht nochmal reinlegen. Ich würde davon eher Abstand nehmen.
Ja. Also ich finde Morris schon ziemlich gut diese Saison und ich glaube, dass das so ein Deal wäre, der dieses Team wirklich richtig eindeutig in dieses in diesen Championship-Range bringt. Also ich glaube schon, dass da noch so ein Upgrade, vor allem dieses Shooting-Upgrade auf den Big-Positionen, dann wirklich da jemanden zu haben, der die Dinger reinknallt, das wäre wirklich nochmal eine krasse Sache. Und
aber es wäre nur für ein Jahr, ne? Er hat nur einen Einjahresvertrag, glaube ich.
Aber es geht hier gerade wirklich um Championship oder Bust, ne? Also das muss man bei den Clippers ganz eindeutig so sagen. Die Clippers sind sowas von all in. Also das ist jetzt das Championship-Window. Und wenn man da dann sagt, Maurice Harkless spielt ja eigentlich ganz gut. Wir haben jetzt schon so viele Picks rausgehauen. Und dann verliert man das Ding oder gewinnt den Titel nicht. Dann kann man wirklich am Ende sagen, warum haben wir es nicht gemacht, ne? Also
ja.
Es geht jetzt um ein paar richtig krasse Jahre und die Zukunft, da muss man dann echt mal sehen. Die haben so viele Picks nach Oklahoma City geschickt, das wird sowieso schwierig dann.
Ja, das stimmt schon. Die NBA ist so ein bisschen zu so einem All-In-Poker-Spiel geworden. Von der Seite, klar, kann ich gut nachvollziehen. Ist was dran.
Ja, und es müsste auch gehen. Ich gucke hier gerade mal bei RealGM. Also Oklahoma City bekommt 22 den Clippers-Pick. Und dann müssten sie eigentlich den 20er-Pick, also jetzt den kommenden, noch traden können.
Ja gut, der ist natürlich nicht so hoch.
Ja, aber immerhin. Ne? Also für die Knicks geht es ja auch darum, was bekommt man jetzt noch für Morris? Wenn sie ihn jetzt bei der Trade-Deadline nicht traden, dann läuft der Vertrag aus und die Wahrscheinlichkeit, dass Marcus Morris dann bleibt, ist nicht so hoch, weil wahrscheinlich viele Teams ihn haben wollen. Und wenn er bei den Knicks bleibt, dann wird er sehr viel mehr Geld kosten, als sie eigentlich für ihn bezahlen sollten, gerade in der Situation, in der sie jetzt sind. Wenn sie dann wenigstens einen First-Round-Pick noch kriegen und sei es einer, der irgendwie zwischen 25 und 30 liegt, ist es immer noch besser als nichts. Und
ja, sicher.
Von daher wäre das vielleicht schon. Und ich meine, Maurice Harkless und Patterson sind auch keine Spieler, die den Knicks jetzt gar nichts bringen. Also die kann man dann auch da noch ganz gut gebrauchen für den Rest der Saison einigermaßen.
Ja, die Knicks. Ja, ist wahrscheinlich ja auch irrelevant, was bei denen in der Saison noch so passiert. Also das ist ja schon eher Zukunftsplanung.
Ja, aber ich sehe das ein bisschen anders. Also ich finde, jedes Team sollte so gut wie möglich versuchen, die jungen Spieler in eine Situation zu bringen, dass sie erfolgreichen Basketball spielen können. Wie viele Siege dann dabei rausspringen, ist nicht so wichtig. Aber wenn man jetzt Marcus Morris wegtradet und dafür jemanden bekommt, der gar nicht wirklich spielbar ist oder der gar nichts bringt und dann bis zum Ende der Saison nur noch auf die Mütze kriegt, das ist dann halt auch für die gesamte Franchise auch nicht so besonders gut. Aber über die Knicks brauchen wir jetzt gar nicht so viel reden.
Nee, da kriegen wir nur Bauchschmerzen.
Ja, dann kommen wir schon zur Prognose, ne? Was sagst du denn? wie wird es für die Clippers so in dieser Saison weitergelaufen? In der Regular Season, was meinst du, wie wird es da noch so ungefähr aussehen? Wo landen sie am Ende und was meinst du, wie läuft es dann in den Playoffs?
Ja, Regular Season würde ich sie am Ende der Saison auf Platz 2 sehen, so wie sie auch jetzt aktuell stehen. Das ist schon, also es ist schon nicht so ein Selbstgänger. Also die Nuggets und die Jazz vor allem, die drängeln da jetzt schon. Und die Jazz hatten sie 10 Spiele in Folge gewonnen oder 9, ich weiß es gar nicht genau. Also jedenfalls hatten sie einen ziemlichen Winstreak, auch noch ohne Conley.
Die Jazz haben 9 von den letzten 10 gewonnen und jetzt 2 in Folge gerade.
Auf jeden Fall, da ist schon ein bisschen Competition. Die Lakers, die haben sich da oben schon festgesetzt. Das sieht schon alles wirklich sehr, sehr stark aus. Also meine Prognose, sie landen auf Platz 2 am Ende der Regular Season. Und dann kommen die gut durch und die erste spannende Serie, es wird wahrscheinlich schon in gewisser Weise spannend, aber die erste, wo es aus meiner Sicht jetzt dann hart auf hart kommt, ist dann gegen die Lakers im Conference-Finale. Und ja, ich glaube, die machen das und werden Champion, werden die Lakers im Conference-Finale schlagen, im Finale die Bucks und dann ist die Sache eingetütet. Also ich vertraue da schon drauf, dass Kawhi und Paul George mit dem Kader im Rücken, ob nur mit Morris oder ohne, das Ding schaukeln und den ersten Titel der Franchise-Geschichte holen.
Ja. Ja. Ich glaube auch, sie werden wahrscheinlich einfach diese Saison sich so weiter so durchschlagen, wie sie es jetzt gemacht haben. Ich denke mal, Kawhi wird am Ende ungefähr 20 Partien verpassen, was dann eben auch völlig in Ordnung ist. Hauptsache, er ist in den Playoffs fit. Da mag man halten von, was man will, aber es macht einfach keinen Sinn für einen Spieler wie Kawhi, da alle Spiele mitzumachen, so schade wie das ist. Paul George ist natürlich zu hoffen, dass es noch ein bisschen besser wird. Ich glaube, dass sie bei Paul George auch Load Management starten werden, denn Paul George hat im Gegensatz zu Kawhi da ziemlich viele Partien am Stück gemacht und sich dann eben verletzt. Er hat auch die Back-to-Backs gespielt und alles. Ich denke mal, er wird auch ins Load-Management-Programm aufgenommen und ja, ich denke, den zweiten Platz, den werden sie sich sichern. Ich glaube, den müssen sie sich auch holen, das ist schon wichtig. Und dann, wie du sagst, also ich sehe es eigentlich dann genauso. Conference-Finale gegen die Lakers, die Clippers gewinnen das Ding und dann Finale, egal wer kommt, ich setze mein Geld auf die Clippers. Ich wette nicht, aber die Clippers auch für mich der Meisterschaftsfavorit. Und auch vor der Saison habe ich es schon so gesehen. Und ich habe jetzt nichts gesehen, was mich davon abbringen würde. Und ich muss echt sagen, das ist schon ziemlich beeindruckend, wie die Clippers mit angezogener Handbremse spielen und noch nicht alles zeigen, was sie können. Selbst in knappen Spielen und dann eben am Ende da Kawhi auf den besten Spieler des Gegners stellen, das ist schon ziemlich unfair. Und das wird in den Clippers für ein paar gegnerische Stars ganz schön hart werden. Gegen Paul George und Kawhi, das wird eine harte Nummer.
Definitiv. Ja, das ist doch für die Clippers ein erfreuliches Fazit. Und ja, ich freue mich schon auf den Rest der Saison. Also Playoffs sind immer Primetime.
Ja, eine Sache, die mir gerade noch eingefallen ist, wir haben ja vor der Saison einen Utah Jazz Podcast gemacht, wo wir gesagt haben, dass die Utah Jazz, wenn Donovan Mitchell zu einem Top-10-Spieler wird und alles klickt, ein richtig krasses offensives Team sein können und auch ein Championship-Contender. Jetzt läuft es ja gerade richtig gut und tatsächlich sind die Utah Jazz über die letzten 15 Spiele bei 13 Siegen und 2 Niederlagen mit einem offensiven Rating, das besser ist als die Dallas Mavericks, das zu ihren besten Zeiten in der Saison hatten. Also 120,5 offensives Rating. Auch interessant, dass die Spurs in den letzten 15 Spielen auf dem zweiten Rang stehen, aber trotzdem nur 8 Spiele gewonnen haben.
Ja.
Aber die Utah Jazz immer noch mit einer guten Defense und 120,5 Punkte selber gemacht. Das sieht schon ziemlich krass aus. Also so ungefähr hatte ich das auch gedacht, wenn alles klickt. Und das war jetzt noch ohne Mike Conley, der kommt jetzt erst wieder zurück.
Das war ohne Conley, ja. Es ist schon beeindruckend. Es ist aber ein schöner Basketball. Also die Jazz gucke ich mir gerne an.
Ja.
Macht Spaß.
Ja, mal sehen, was da noch so kommt. Also da sind schon einige andere Teams, die auch noch viel leisten können. Ich hatte ja in dem Podcast, den wir mit Tom gemacht haben über die Mavericks, gesagt, dass ich ihnen zutraue, dass sie 60 Spiele gewinnen. Seitdem hat Doncic Spiele verpasst, Porzingis. Ich glaube, seitdem haben die beiden zusammen kein Spiel mehr gemacht, jetzt bis letzte Nacht. Und die Mavericks haben von den letzten 15 nur 8 gewonnen. Ja, aber ich denke, wenn sie beide spielen, Porzingis und Doncic, dann sind schon ziemlich viele Siege noch drin. Also immer noch ein Team, dem man auch diese Saison einiges noch zutrauen kann.
Ja, aber ich muss schon sagen, als ich den Podcast gehört habe, musste ich schon ein bisschen schmunzeln, als du so dich in romantischer Art über die Mavericks gefreut hast und auch über Doncic. Und also es ist schon eine starke Saison. Aber dass sie beim Titel mitsprechen.
Es gehört natürlich die Gesundheit dazu. Und war ich vielleicht auch etwas zu optimistisch, wenn man auch bedenkt, dass Porzingis so lange raus war und dass er so wichtig ist. Jetzt hat sich Dwight Powell noch die Achillessehne letzte Nacht gerissen im Spiel gegen die Clippers. Das sah genauso aus wie bei Kevin Durant.
Ja, ich habe es erst gar nicht gecheckt.
Ich habe immer auf das andere Bein geguckt erst. Und dann habe ich gesehen, dass es das rechte Bein war. Er ist halt einfach genauso wie Durant gestartet. Buff. Und dann konnte man im Replay sehen, wie die Wade zittert, ziemlich bitter, ja.
Ja, das ist für ihn auf jeden Fall ein Schlag, weil er ja schon sehr von seinem Körper auch lebt. Und Achilles ist immer eine üble Nummer. Also mal sehen, was die Karriere dann noch so macht.
Ja. Ja, welche Teams haben dich denn in letzter Zeit noch so ziemlich gekickt oder von wem hast du noch irgendwie ein bisschen was gesehen?
Ja, also Miami Heat auf jeden Fall so eines der attraktivsten Teams in der Saison für mich, basketballerisch. Und es ist ja auch der Plan, dass die nächste Episode nochmal mit Tom und mir dann stattfindet. Tom Schneider wieder am Start ist. Ich hoffe, dass wir das zeitnah nochmal hinbekommen und wir dann die Miami Heat ein bisschen auseinandernehmen. Deswegen will ich dann auch gar nicht so viel vorwegnehmen, aber es macht einfach Spaß. Ich finde die Trikots geil. Ich finde Jimmy Butler total geil. Also es gab von Spoelstra jetzt noch so eine Aussage. Es sind halt nicht immer nur die Stats. Es kommt darauf an, was der Spieler fürs Team bringt und ob es dem Team zum Siegen beiträgt. Und es ist halt wirklich das, was ich da jetzt auch bei Jimmy Butler aktuell sehe. Es ist einfach, er ist einfach ein harter Knochen so. Und es hat nicht überall mal so funktioniert und er wurde viel kritisiert. Aber so bei Miami klickt das alles und das ganze Team an sich. Das macht mir sehr viel Spaß. Unter anderem.
Ja, finde ich auch sehr gut. Ich habe gerade noch gesehen, hier die Miami Heat haben über die letzten 15 Spiele 10 gewonnen, 5 verloren, aber nur ein Netrating von 1,0. Das ist auf Messerschneide. Normalerweise gewinnt man nicht so viele Spiele, wenn man nur ein Netrating von 1,0 hat. Ja, also Miami Heat ich habe das erste Saisonspiel gesehen, Milwaukee gegen Miami. Milwaukee war vor dem letzten Viertel, glaube ich, mit 17 Punkten vorne. Und Miami hat das Ding gedreht und Jimmy Butler war noch nicht mal dabei. Und ich habe sofort gesagt, dieses Miami Heat Team wird diese Saison richtig krass. Hat total Spaß gemacht. Bam Adebayo mit so krasser Defense gegen Giannis. Seitdem habe ich sie echt viel gesehen. Mag ich auch total gerne. Toronto ist mein Team. Das ist, das bleibt auch erstmal so, solange die noch Championship-Spiele aus dem letzten Jahr haben, finde ich richtig gut. Und ich muss sagen, so für mich sind mit die besten Geschichten in dieser Saison so einfach zu sehen, was passiert, wenn ein Team Verletzte hat, wenn Leute, die sonst nicht so viel spielen, da in die Bresche springen müssen und wenn die dann so abgefahrene Leistungen bringen wie Boucher oder Terrence Davis bei Toronto. Und auch bei vielen anderen Teams. Ich finde es einfach super gut. Ich finde, die Indiana Pacers sind eine sehr große Überraschung.
Ja.
Von denen habe ich aber diese Saison noch nicht so viel gesehen. Also letzte Saison habe ich viel Pacers gesehen, diese Saison irgendwie noch nicht so. Aber schon ein krasser Rekord. Dann die Charlotte Hornets. Die sind zwar echt scheiße und haben viel verloren, aber irgendwie finde ich die auch irgendwie interessant und gucke mir die ganz gerne an. Habe ich jetzt ein paar Spiele gesehen mit Devonta Graham und Washington, finde ich auch ganz gut. Haben aber gerade 7 Spiele hintereinander verloren.
Die Celtics gefallen mir auch wirklich gut dieses Jahr. Also jetzt vor allem zuletzt. Ich finde, es klickt dieses Jahr einfach alles ein bisschen besser als im letzten Jahr und der Wechsel zu Kemba hat sich auf jeden Fall auch bezahlt gemacht und Ja, und andere kommen jetzt eben mehr. Ne? Dieses Problem des Personalmanagements ist in diesem Jahr eben nicht so gravierend. Das passt alles so ganz gut zusammen, die Stärken und die Schwächen des Teams. Da findet sich auch eine Spielzeit. Also das macht in diesem Jahr auf jeden Fall auch deutlich mehr Spaß, sich anzugucken.
Ja, Oklahoma City habe ich viel gesehen, finde ich auch.
Habe ich nicht so viel gesehen, ja, aber...
Hast du nicht so viel gesehen?
Nee, aber ich werde es auf jeden Fall noch nachholen. Also es ist auf jeden Fall...
Oklahoma City macht richtig Spaß. Also ich finde es auch total gut. Shai Gilgeous-Alexander, Gallinari, Chris Paul gehen auf jeden Fall alle ab. Also zum Beispiel das 2020-10-Spiel von Gilgeous-Alexander habe ich gesehen. Mhm. Und dann gegen die Miami Heat jetzt gerade hat Gallinari seine Career High in getroffenen Dreiern gemacht. Das war auch ganz witzig. Mhm. Habe ich auch nochmal gedacht, so für die Clippers. Das ist schon ein krasser Trade gewesen, ne? Gilgeous-Alexander und Gallinari spielen beide total gut. Gilgeous-Alexander wird auf jeden Fall ein Star, spielt so krass. Und dazu haben die noch 5 First-Round-Picks bekommen. Das, also, das kann man den Clippers überhaupt gar nicht vorwerfen.
Also das mussten sie raushauen,
den Deal mussten sie machen und das war auch alles gut so. Und für die Offseason kriegen sie von mir eine 1+. So ein Championship-Contender so auf die Beine stellen, das muss man einfach machen, wenn man die Gelegenheit dazu hat. Ja. Aber der Deal sieht jetzt schon krass aus. Ne? Gallinari ist ein sehr guter Spieler. Shai Gilgeous-Alexander ist wirklich phänomenal. Und dazu noch diese ganzen Picks. Also OKC hat es wirklich echt gut getroffen. Und auch, dass sie Russell Westbrook gegen Chris Paul getradet haben, war meiner Meinung nach richtig gut, weil Chris Paul, der hat dieses Team einfach jetzt wirklich total so, der führt es einfach sehr gut, ist ein super krasser Crunch-Time-Scorer und ja, es passt einfach. Und Dennis Schröder von der Bank ist auch wirklich eine Augenweide.
Ja, aber es ist natürlich schon die Frage, wie es jetzt weitergeht, weil die Range von Chris Paul und auch von Gallinari, also vom Alter her natürlich jetzt auch nicht mehr so weit in die Zukunft reicht. Da ist dann schon natürlich auch die Frage, ob man versucht jetzt nochmal das in irgendeiner Form in Assets zu verwandeln. Also Paul hat jetzt auch schon gesagt, dass er auf keinen Fall auf Geld verzichten wird, also eine Player Option. Und da tun sich natürlich dann auch schon gewisse Schwierigkeiten ab, das dann optimal umzusetzen. Und aber zur Trade Deadline, also ich würde mir schon überlegen, ob man Gallinari nicht vielleicht nochmal für nochmal ein paar mehr Picks irgendwo hinschifft. Aber
Gallinari zurück zu den Clippers.
Noch ein Pick. Eigentlich ganz gut gesagt. Noch ein Pick. Na gut.
Wie witzig wäre das denn? Einen Pick habt ihr doch noch. Den könnt ihr uns auch noch geben. Dann kriegt ihr Gallinari wieder zurück.
Aber es ist schon auf jeden Fall spannend.
Ja, die Grizzlies haben von den letzten 10 Spielen 8 gewonnen und sind das heißeste junge Team der Liga. Wow.
Das ist auf jeden Fall the future. Das sieht sehr, sehr stark aus. Und Morant hat ja zum Slam Dunk Contest jetzt abgesagt. Dafür kommt Dwight Howard wieder. Aber Morant, was der da im Spiel teilweise für Dunks abzieht und wie er auch mit der rechten und der linken Hand abschließt und das ist auf jeden Fall Superstar in the making. Kannst du nichts, geht nichts dran vorbei.
Ja, krass. Ja, die haben die 4th schnellste Pace der Liga, die Grizzlies.
Ja.
Weißt du, welches Team die schnellste Pace der Liga hat?
Warte mal, wenn es nicht die Grizzlies sind.
Du kannst jetzt raten, sonst sage ich es dir.
Phoenix Suns.
Nee, die Phoenix Suns sind noch nicht mal in den Top 10. Die Suns sind auf 13. Scheiße. Nee, es sind die Milwaukee Bucks.
Die Bucks. Okay, krass. Ja.
Ja. Ja. Und die New Orleans Pelicans habe ich in letzter Zeit einiges von gesehen. Und die haben mir auch richtig gut gefallen.
Ja, heute Nacht kommt Zion wieder, ne?
Mhm.
Also sprich, für alle die den Podcast hören, wird es schon passiert sein. Wahrscheinlich erstmal mit Restriction und allem drum und dran, aber trotzdem wird es vermutlich ein großes Tohuwabohu. Würde ich ja fast auch mal Nacht nochmal aufstehen, aber naja, die Arbeit ruft morgen. Das wird nix.
Ja, auf jeden Fall, Brandon Ingram spielt richtig, richtig krass. Ich habe zum Beispiel dieses Spiel gegen Utah gesehen, wo er 49 gemacht hat und Donovan Mitchell 45. Und dann war es noch so ein verrücktes Finish mit diesem komischen Foul, 0,2 Sekunden Verschluss und so. Auf jeden Fall richtig krasses Spiel. Brandon Ingram hat da echt krass gespielt. Und dann jetzt ist Jrue Holiday zurückgekommen, hat ein richtig krasses Spiel gemacht. Lonzo Ball sieht langsam aus wie ein Baller. Der spielt auch gerade wirklich eine ganz gute Saison. Also wenn Zion jetzt zurückkommt und da einigermaßen einschlägt, ist da noch einiges möglich. Also die sind auf jeden Fall auch auf die Winning Ways zurückgekehrt.
Ja, schön zu sehen.
Ja, und die Rockets haben 4 hintereinander verloren. Was ist denn da los? Bei James Harden ist irgendwie so ein bisschen der Wurm drin, ne?
Ja, ja, der hat schon so Spiele mit 5% Dreier gehabt und so.
1 von 17 hat er, glaube ich, letzte Nacht. Maybe
ja.
He should take a step back.
Ja, es mag sein, ja. Wird sich schon wieder finden, der Wurf.
Ja.
Ja. Ja, ein Slump hat jeder gute Mal.
Ja.
Ja. Ja, cool. Also es macht nach wie vor Spaß, die Liga zu beobachten. Ich hoffe, für alle Hörer macht es auch Spaß, diesen Podcast zu hören. Wir knien uns da ja schon immer rein, wenn wir was machen. Es ist halt in diesem Jahr nicht so viel, wie wir es gerne gehabt hätten und vielleicht wieder eine andere Hörer es gerne gehabt hätte. Aber ich glaube, wir werden dann noch einige schöne Episoden in dieser Saison raushauen, natürlich auch in den Playoffs wieder. Und es ist schön, dass sich die Hörerzahl halt trotzdem hält. Wir haben eher an Hörern noch gewonnen im letzten halben Jahres. Und das ist natürlich auch ein Kompliment an uns. Und das wird auch sicherlich uns dazu ermutigen, weiter dran zu bleiben, den NBA-Tauchgang weiterzuführen, in der Analyse uns mit Teams zu beschäftigen und das neue Format. Also mir gefällt es bisher richtig gut, auch sich einfach mal wirklich eine Zeit lang jetzt im Scouting vorher auf ein Team zu konzentrieren und da mal so aus allen Spektren die Informationen zu sammeln. Und natürlich macht es immer sehr viel Spaß, sich mit dir zu unterhalten, Arne.
Ja, mir macht es auch sehr viel Spaß. Bei mir ist es halt im Moment echt hart. Ich muss ganz schön kämpfen, um das noch unterzubringen. Es ist leider so, das Leben verlangt gerade sehr viele Dinge von mir. Aber wir haben ja zum Glück Tom mit an Bord und den nächsten macht ihr zusammen. Das wird der erste NBA-Tauchgang, wo ich nicht dabei bin. Da bin ich auch mal gespannt. Ich werde mich einfach mal zurücklehnen und mir das Ding dann anhören. Das wird sehr schön. Und ja,
vielleicht können wir auch nochmal Jan und Olli irgendwann aktivieren in nächster Zeit, ob die wieder Lust haben, vielleicht auch mal eine Runde über die NBA auch im Allgemeinen zu fachsimpeln, sowas mal einzuschieben. Und man wird von uns hören, denke ich.
Ja. Ja, dann vielen Dank, Nils, dass wir das heute gemacht haben. Vielen Dank an alle, die dabei bleiben. Und nehmt einfach dieses Jahr, was ihr kriegen könnt von uns, vom NBA-Tauchgang. Und sobald wir wieder ein bisschen mehr Kapazitäten haben, werden wir die Frequenz wieder erhöhen, so wie letzte Saison vielleicht. Und ja, alles Gute bis dahin. Ciao, Nils.
Ciao. Mach's gut.
Du auch, ciao.